Hey, ich möchte euch auch gern nochmal herzlich begrüßen, alle, die regelmäßig da sind. Hallo, Markus. Genau, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich euch heute ein Wort weitergeben kann. Und ich möchte am Anfang eine Geschichte von einem Mann erzählen, die mich beeindruckt hat und wo ganz viel draus entstanden ist. Und zwar gibt es einen Mann in den USA, der heißt Bill Wilson. Ich weiß nicht, ob ihr den Dienst kennt von ihm. Metro Ministries, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber das ist ein Dienst unter Kindern. Die machen Sonntagsschularbeit dort und haben also riesen Busse, holen dann in den verschiedenen Vierteln dort in New York, holen sie die Kinder ab zur Sonntagsschule, und sie haben inzwischen in verschiedenen Ländern, Städten, haben sie das aufgebaut und haben jeden Sonntag fast 100.000 Kinder, die zu ihnen kommen, regelmäßig, die dort das Wort Gottes hören und die in ihrem Wesen und mit ihrem Charakter aufgebaut werden und die aus den schwierigsten Verhältnissen kommen. Sie machen auch Elternarbeit, also gehen in die Familien mit rein, gehen zu den Kindern nach Hause, helfen dort, wo sie helfen können. Das ist also eine wunderbare Arbeit. Und ich möchte euch einmal kurz, ich möchte euch nicht den ganzen Clip zeigen, weil er leider nur auf Englisch ist, also gut für die englischsprachigen Leute, aber wir hören uns einfach einen ganz kurzen Abschnitt nur an. Jawohl.
So they would never do that. So why do I still drive the bus? Because every week when I drive the bus, you know who I'm picking up. I'm picking up myself.
Danke. Was er macht? Also was er beschreibt in dem Video, könnt ihr das, genau, danke. Was er beschreibt in dem Video ist, er sagt, you know why I'm doing this. Also warum fahre ich diesen Bus? Also er fährt immer noch selbst den Bus, er ist über 60. Er hat schon die wildesten Dinge dort erlebt, also ist schon mehrmals angeschossen worden, alle möglichen Krankheiten durch, und fährt aber immer noch weiter diesen Bus und holt die Kinder ab. Und er sagt, warum mache ich das? Ich mache das, weil jedes Mal, wenn ich diesen Bus fahre, hole ich mich selbst ab. Seine Lebensgeschichte ist nämlich, dass er mit 12 Jahren hat seine Mutter zu ihm gesagt, warte mal hier an der Ecke, bis ich wiederkomme. Und sie ist nicht wiedergekommen. Und hat er 3 Tage lang gewartet. Und dann hat der erste Mann, der ihn angesprochen hat, war ein Christ. Und dieser Mann hat ihn gefragt, ob es ihm gut geht. Und sie sind ins Gespräch gekommen, er hat ihm etwas zu essen gegeben, er hat ihn mitgenommen in ein christliches Camp, dort hat er Jesus kennengelernt und sein Leben ist verändert worden und er hat diesen Dienst gegründet. Und ich möchte heute weniger über große Dienste sprechen, die herrlich sind, über faszinierende Dinge, die geschehen können. Ich möchte heute mehr über ein Kind sprechen, über eine Tat. Letzte Woche hat Basti ganz viel darüber gesprochen, dass wir mit unseren Taten das Evangelium zeigen können, dass wir es demonstrieren können. Dankeschön. Dass wir einen Unterschied machen können in der Welt, ob wir mit dem Lächeln rumlaufen oder nicht. Und ich möchte über diese kleinen Dinge reden. Und ich finde das Beispiel aber auch so gut, weil man irgendwie sehen kann, was daraus entstehen kann. Dass dieser eine Mann einfach dem Kind geholfen hat. Das war ein paar Stunden, die er investiert hat. Und es hat ein Leben verändert. Und es hat auch noch eine große, große Frucht gehabt. Und ich möchte aber weniger auf die Tat eingehen, sondern auf das Herz dahinter. Warum hat er das gemacht? Weil er selbst etwas erlebt hat. Und weil er ein weiches Herz hat. Und ich möchte heute über Barmherzigkeit sprechen. Und zwar nicht, weil es eine gute Tugend ist oder eine gute Sache, was, glaube ich, jeder sagen würde, barmherzig sollte man sein, sondern weil in der Bibel steht, dass wir barmherzig sein sollen. Also eine gute Sache, womit man sich auseinandersetzen kann. Und zwar, die Begründung kommt gleich dahinter, weil unser Vater barmherzig ist. Eigentlich alles, was wir tun, alles, woraus wir leben, hat seinen Anfang in Gott. Gott ist der Ursprung und er ist der, ich sag mal, Ursprungscharakter. Wir kommen von ihm, wir sind seine Kinder und wir dürfen lernen zu werden wie er. Und ich möchte über Barmherzigkeit ein bisschen sprechen. Was ist Barmherzigkeit? Ich habe eine Definition gefunden, die hat mir gefallen. Man kann bestimmt andere finden. Da heißt es, eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer an. Okay, das heißt, wir sehen... Nichts mehr. Es geht immer weg. Könnt ihr das hinbekommen? Na, versucht's mal. Auf jeden Fall, eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihre an. Das heißt, der Punkt Nummer eins ist, es kommt aufs Herz an. Und der Punkt Nummer zwei ist, es kommt aufs Tun an. Beides ist entscheidend. Fangen wir beim Herz an. Okay. Sie öffnet ihr Herz fremder Not. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel, denken wir mal an ein anderes Wort. Denken wir mal an das Wort lieben. Wenn wir sagen würden, lieben ist nur im Herzen, es hat nichts mit dem zu tun, was du tust. Es ist ein Gefühl, es ist das, was in deinem Herzen ist, eine Entscheidung. Es hat nichts mit deinem Handeln zu tun, wenn wir denken, naja, das wünsche ich mir anders. Und das möchte ich auch anders leben. Wenn wir sagen, lieben ist nur eine Handlung, also Hauptsache du machst das, was irgendwie liebenswert ist, aber dein Herz ist total wurscht, würdest du auch denken, boah, so will ich auch nicht geliebt werden. Also ich möchte schon, dass der andere das gerne macht und ne, dass das was mit dem Herzen zu tun hat. Das heißt, irgendwie intuitiv sagen wir, ja, das stimmt, irgendwie hat es hat was mit dem Herzen zu tun und es hat was mit dem Handeln zu tun. Und wenn ihr es vom Ding her euch anschaut, ist es auch total logisch, weil Gott hat euch erschaffen als Körper, Seele und Geist. Das heißt, wenn Gott durch euch handeln möchte, dann will er durch euch ganzheitlich handeln und durch mich. Also er will nicht nur deinen Körper gebrauchen, damit du an die richtigen Orte gehst und das Richtige tust, sondern er möchte dein Herz durchfluten mit dem, was er hat und dass du das weitergibst. Und zwar beides. Es ist immer beides. Es ist das Handeln und es ist das Herz. Wenn eins von beiden fehlt, dann spüren wir schon, es ist irgendwie nicht ganz. Es ist nicht ganz echt auch. Also es braucht irgendwie beides. Die Bibel sagt auch, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern seid Täter des Wortes. Also das Handeln ist wichtig. Und das Herz ist wichtig. Es fängt beim Herzen an. Die Person öffnet ihr Herz fremder Not. Und es hört sich so an, als wenn es eine Entscheidung wäre. Kann ich mich denn entscheiden, mein Herz zu öffnen? Interessante Frage. Ich kann es zumindest wollen. Ich glaube, dass wir Hindernisse haben, unser Herz zu öffnen. Ich glaube, dass es uns manchmal gar nicht so schwer fällt, uns dem zu öffnen, wo eine Not ist, vor allem bei Not, so eine Sache. Aber ich glaube, dass es auf unsere Entscheidung ankommt, es zu wollen. Und wenn wir das wollen, dann ist Gott treu und wird uns auch den Weg zeigen. Ein Hindernis, was zum Beispiel auf dem Weg liegen kann, ist es, wenn du dir Not anschaust, dass es dich überfordert. Also, dass du das Gefühl hast, ich habe schon genug Not alleine und jetzt gucke ich mir noch, wenn ich Not sehe, dann sehe ich gleich die ganze Welt mit all ihrer Not und habe das Gefühl, es macht mich total, ja, ohnmächtig, es überfordert mich. Das heißt, auf dem Weg zu einem offenen Herz gegenüber fremder Not sind wir auf einem Weg, wo wir uns mit unseren eigenen Baustellen auseinandersetzen müssen. Wir stolpern darüber. Also, du kannst dir vorstellen, es ist wie ein Weg, und da sind so Steine, die sind nun mal da. Und die sind ja auch aus einem Grund da. Zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, es überfordert dich ganz schnell, wenn du eine Not von jemand anders siehst, dann ist ja die Frage, wer ist denn dein Helfer? In wessen Kraft willst du denn helfen? Mit wessen Möglichkeiten rechnest du denn? Was hast du für ein Bild von Gott? Bist du dann allein unterwegs und möchtest der Person helfen und dein Bestes tun und merkst, aber es reicht nicht? Oder bist du mit Gott unterwegs und sagst, Herr, du bist der Retter und ich tue mein Bestes. Ich bin da, wo du mich hinstellst. Ich werde nicht alle retten können. Ich bin nicht der Retter. Aber er ist der Retter und er hat alle Möglichkeiten und alle Macht, das auch zu tun. Ich glaube, dass es eine Entscheidung ist, unser Herz zu öffnen. Ich glaube nicht, dass wir es ohne Gott können. Aber ich glaube, wenn wir es wollen, dann wird uns Gott einen Weg führen, dass wir es auch können. Und dass es schön ist. Und ich möchte ein paar Bibelstellen mit euch zusammen anschauen, was es heißt, das Herz zu öffnen, beziehungsweise was dem eigentlich manchmal so im Weg steht. In Lukas 13, ihr könnt gerne eure Bibeln mit aufschlagen, weil wir blättern so ein bisschen hin und her. In Lukas 13, da findet eine Geschichte statt. Und zwar ist Jesus unterwegs am Sabbat in einer Synagoge. Und ich lese vor, Vers 11. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre lang einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Wow. Ey, das müsst ihr euch mal vorstellen. Stell dir vor, du bist diese Frau 18 Jahre lang, bist du gekrümmt und völlig unfähig, dich aufzurichten. Und dann kommt Jesus, greift in dein Leben ein und macht es. Du kannst dich wieder aufrichten, du kannst stehen, du kannst gerade stehen, du kannst sehen, du hast nicht mehr Schmerzen. Er nimmt wie eine Last aus deinem Leben raus, er macht dein Leben heil. Wie herrlich ist das? Und genau das ist Jesus, das ist, wovon Oliver eben gesprochen hat. Jesus ist jetzt hier, um zu heilen, um dein Leben zu berühren, um dein Herz zu berühren, um Schmerzen wegzunehmen. Das ist sein Charakter, als er auf der Erde war. Was hat er denn gemacht? Er hat von dem Guten erzählt und er hat es demonstriert. Er hat gezeigt, was der Wille des Vaters ist. Er hat Menschen heil und frei gemacht. Und genau dasselbe macht er auch heute noch. Und dann kommt das Traurige. Der Synagogenvorsteher aber, also der Chef da, unwillig, also er wird beschrieben als unwillig. Und zwar unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr Jesus antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Hey, da war einer, der hat es gesehen und hat gesagt, nee, Moment, heute geht das aber nicht. Da macht man das nicht. Das ist unsere Regel, das ist unser Gesetz, das ist wichtig. Im besten Fall kannst du ihm ja unterstellen, der wollte doch nur treu sein. Im besten Fall. Und ich möchte es von zwei Seiten beleuchten, weil ich glaube nicht, dass wir sagen können, boah, der ist aber komisch. Wie kann der das machen? Gefährliche Sache. Weil eigentlich alles, was in der Bibel ist, finden wir uns auch selbst drin wieder. Vielleicht bist du kein Synagogenvorsteher, schätze ich mal. Vielleicht hättest du in dem Fall dich auch gefreuen können, aber manchmal müssen wir zugeben, sind wir so. Ich möchte als erstes ihn anschauen, diesen Synagogenvorsteher, weil ich glaube, dass wir uns auch in ihm wiederfinden. Also da ist jemand, der ist in seiner Synagoge, hat da die Regeln, möchte es gut machen. Und dann kommt Jesus und sprengt das Ganze und heilt jemanden. Und das Krasse an diesem Menschen ist, er kann sich nicht mitfreuen. Er kann sich nicht freuen. Hey, das ist, alle jubeln, es ist super gut. Und er kann sich nicht freuen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jesus macht irgendwas oder Menschen begegnet etwas Gutes. Und du denkst dir, ja, aber... Zum Beispiel, jemand bekommt auf einmal ganz viel Geld geschenkt. Und du denkst dir vielleicht, ja, Moment, aber der kann ja gar nicht mit Geld umgehen. Ist das jetzt auch gut, dass er es hat? Und versteht ihr, dahinter liegt ja, wenn du das aus einem freien Herzen machst und dich wirklich kümmerst, ist es eine wunderschöne Haltung, also zu helfen zu wollen und wie auch immer, aber ist es das? Ist es nicht manchmal auch Ungunst? Oder wir haben dann unsere Strukturen und ja, aber das passt dann doch nicht da rein. Boah. Ich nehme es als prophetisches Zeichen. Der Fluss des Herrn, ganz viel Wasser. Dankeschön. Und das Schlimme daran ist, dass man sich nicht mehr mitfreuen kann. Manchmal ist vielleicht auch Angst dahinter. Ja, aber was passiert jetzt? Oder ist das auch gut? Ist das auch richtig? Hey, und Jesus sagt, wie könnte ich ihr nicht helfen? Da ist eine Not. Ich will dieser Not begegnen. Vielleicht warst du schon mal auf der Straße unterwegs in einem Einsatz und hast dir gedacht, yeah, ich möchte, dass andere Menschen das kennenlernen, was ich kennengelernt habe. Ich möchte, dass sie Jesus kennenlernen. Und dann ist da jemand und hat eine Schwierigkeit irgendwie, keine Ahnung, eine Krankheit. Du betest für denjenigen, der wird geheilt. Und dann denkst du, yes, und jetzt willst du auch Jesus in deinem Leben. Und sagt, nö, eigentlich nicht. Und geht weiter. Gott will trotzdem heilen. Gott möchte Gutes über Menschen ausschütten, weil er barmherzig ist, weil er Gutes tun muss. Nicht mit einer Bedingung. Nicht mit einem, ja, aber jetzt und hier und da und jetzt muss aber auch jetzt alles laufen ab heute. Nee, Gott ist barmherzig. Und wir dürfen eine Weite haben, zu beschenken, uns beschenken zu lassen, weil Gott diese Weite hat. Mein Punkt da drin ist, dass wir nicht barmherzig sind, wenn wir gesetzlich sind. In Matthäus 12, Vers 7 steht, da wird eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert. Und da sagt Gott, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Was bedeutet das? Schlachtopfer war die damaligen Riten, die sie gemacht haben. Was auch, was sie machen sollten. Was ja Gott gesagt hat. Also das waren die äußerlichen Dinge, die sich nach Gottes Besten mit Glauben verbinden sollten. Und Gott hat ihnen das gegeben, wie so als Hilfen. Und Gott sagt aber, naja, aber wenn du nicht barmherzig bist, was helfen dir diese Dinge, die du tust? Was hilft dir eine äußere Form, wenn dein Herz nicht dabei ist und wenn dein Herz nicht Menschen zugerichtet ist, wenn du nicht barmherzig bist? Der zweite Punkt ist ähnlich. Hat etwas mit Richten zu tun. Und zwar ist es so, dass Gott selbst Jesus gesandt hat aus Barmherzigkeit. Jesus ist gekommen auf die Erde und hat gesagt, nee, ich komme nicht, um zu richten, ich komme, um zu erlösen und zu befreien. Und es heißt in Hebräer 2,17, dass er ein barmherziger und treuer Hohepriester geworden ist, indem er in allem gleich geworden ist. Das heißt, Barmherzigkeit hat etwas mit Demut zu tun. Was bedeutet das in unserem Fall? Ganz konkret. Sage ich gleich. Wir lesen noch 1. Petrus zwischendrin. Erste Petrus 3, Vers 8. Da spricht es auch darüber, wie wir miteinander umgehen sollen. Endlich aber. Seid alle gleichgesinnt. Mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also er sagt, seid gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern segnet. Das heißt, Barmherzigkeit ist ganz nah, auch wenn ihr schaut im Alten Testament, wo es über Gott gesagt wird, ist ganz oft Barmherzigkeit mit Demut verknüpft und mit Mitleid. Das heißt, was heißt das für uns ganz konkret? Hier geht es gar nicht um irgendwen, sondern hier geht's, das sagt er zu den Brüdern, also Schwestern, Brüder, wir, Familie, die Gemeinde. Wir sollen barmherzig miteinander sein. Und ich möchte wirklich sagen, jeder von uns braucht es auch. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so leicht, barmherzig mit jemand anders zu sein, wenn du selbst eine Not hast. Weil vielleicht siehst du die dann gar nicht von dem anderen. Glaub mir, aber der andere hat eine. Und du könntest helfen. Es ist wirklich manchmal interessant, wie wir andere Menschen sehen. Dass wir vielleicht nur die Sonnenseiten beim anderen sehen. Oder genau das, was ich nicht habe, sehe ich vielleicht beim anderen. Und trotzdem braucht der andere Barmherzigkeit. Wir brauchen, dass wir miteinander barmherzig sind. Dass wir auf die Not des anderen schauen. Dass wir mit Liebe miteinander umgehen, demütig sind. Und Demut ist eben beides. Es kann sein, dass, also sagen wir, es ist ja dieses klassische, es gibt ja dieses Sprichwort am Pferd, man kann auf beiden Seiten runterfallen, kennt ihr das? Du kannst auf der einen Seite runterfallen und denken, hat doch keiner Probleme. Also zumindest meine Probleme nicht. Also ich sehe so, ich bin so fokussiert auf meine Probleme oder ich bin so, hänge so in meinen drin oder schaue so auf das, was der andere aber hat, dass ich gar nicht seine Not sehen kann. Das heißt, ich bin drunter, aber es ist keine gesunde Demut, versteht ihr? Also das ist, sondern es ist, ich sehe eigentlich den anderen gar nicht mehr. Und das andere, die andere Seite, wo man runterfallen kann, ist, ich erhebe mich. Naja, das kann man ja auch hinbekommen. Oder, also, habe ich ja auch schon geschafft. Bin ich durchgekommen? Kannst du auch durchkommen? Also, positiv gesehen kann man das auch gut ausdrücken, aber ihr versteht den Unterton. Also, ich habe eigentlich gar keine Barmherzigkeit mit den anderen, weil ich die Not des anderen gar nicht als Not anerkenne. Und das hat wieder dann was mit dem Richten zu tun. Weiß ich denn, dass ich Barmherzigkeit brauche für mich? Wenn ich das weiß, weiß ich auch, dass der andere das braucht. Dann bin ich demütig und sage, ja, ich habe auch Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich habe vielleicht Schuld in meinem Leben. Nicht nur vielleicht. Ich brauche Barmherzigkeit. Ich brauche, dass jemand barmherzig auf mein Leben schaut. Und es war so ganz interessant, weil ich heute irgendwie war für mich die Vorbereitung dieser Predigt nicht so leicht, weil irgendwie, vielleicht weil ich genau das so gespürt habe, aber es war so ganz interessant, weil ich gestern dann wirklich gekämpft hat gegen so ganz viele Gedanken, die irgendwie dachte ich, ah ja, ob das so sinnvoll ist und hier und da und das war ganz krass. Und dann kam ich heute Morgen hier an und habe gemerkt, nee, wir sind doch in einem Boot. Also ich kenne euch nicht alle, aber ich kenne genug von euch. Und ich weiß, dass ihr nicht mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, ja, das aber hier, also das Wort, naja. Also vielleicht gibt es auch jemanden, aber dann überführe euch der Herr. Und ich habe gemerkt, ich bin hier angekommen, wir waren im Vorgebet und ich habe gemerkt, nee, ich fühle mich wohl hier. Das ist meine Familie. Ich weiß, dass ihr mir gut gesonnen seid. Ich weiß, also das weiß ich einfach. Und es war so schön zu spüren, nee, ich fühle mich wohl hier. Ich muss nicht Angst vor Kritik haben. Ich weiß, dass man barmherzig mit mir ist. Und vor allem weiß ich, dass Gott barmherzig mit mir ist. Und wenn ihr euch das mal vorstellt, dass wir alle das auch so empfinden können für uns selbst, weil das ist nämlich die andere Seite der Story, ist diese Frau. Wie muss sich denn die Frau gefühlt haben, wenn jemand dann zu ihr, also in ihrer Gegenwart sagt, es war doch jetzt falsch hier. Also du fängst gerade an, dich zu freuen, so kleiner, du kannst jetzt stehen, ne? Wieder tanzen. Und dann sagt er, nee, es war jetzt aber nicht gut. Also so ein Motto, es war nicht der richtige Tag, um deiner Not begegnet zu werden. Oh! Hätte er gleich gedacht, oh Mann, habe ich jetzt was falsch gemacht? Blöd, dass ich überhaupt da bin. Und so sind wir aber manchmal zueinander. Oder vielleicht bist du so zu dir selbst. Hey, wenn ihr euch das mal vorstellt, wir sind gleichgesinnt, mitleidig, voller Liebe, barmherzig, demütig. Wie sicher sind wir da drin? Versteht ihr? Das ist, wie, stell dir das mal vor, alle sind so zu dir. Hört sich das nicht super gut anfühlen? Hättest du nicht richtig Lust, mal irgendwas zu machen? Oder, keine Ahnung, mal ein Risiko einzugehen? Ich sehe, ja, es sind Erle hinter mir, Rainer. Weil wir einander hochheben, weil wir einander unterstützen, weil wir die Schwächen zudecken, weil es gar nicht schlimm ist, wenn jemand Fehler macht. Weil wir barmherzig miteinander sind. Weil wir nicht aneinander richten, wenn dann einer sagt, boah, ich habe voll das Problem in dem Bereich, dann haust du ihn nicht mit dem Bibelvers tot, sondern sagst, oh krass, ja, das ist eine Not in deinem Leben. Lass uns zusammen kämpfen, lass uns weitergehen, lass uns an den Bibelvers nehmen. Super, Bibelvers zu nehmen. Und lass uns aber, das spürt eine Person, ob du barmherzig darin bist. Das spürt jemand, ob du das nachempfinden kannst. Und du musst nicht wie Bill Wilson alles selbst erlebt haben. Das ist herrlich. Ich glaube, das ist eine Riesensalbung da drauf, wo wir Dinge erlebt haben und gerettet worden sind. Wir haben eine Barmherzigkeit für andere. Das ist wunderbar. Und doch musst du nicht alles erlebt haben, um Menschen verstehen zu können und helfen zu können. Hey, ganz ehrlich, jeder von uns hat einen Lebensschmerz, wo er durchgegangen ist oder noch durchgehen wird. Und wir können einander verstehen. Und der andere hat vielleicht nicht genau das erlebt, was du erlebt hast. Aber glaub mir, die Schmerzen sind real bei jedem. Wir können einander, Gott hat ja unsere Herzen so geschaffen, dass wir mitfühlen können. Wenn du selbst fühlen kannst, kannst du auch mitfühlen. Dann kannst du verstehen. Und da, wo wir so miteinander umgehen, da fühlt man sich sicher, oder? Wo man eben nicht als erstes gerichtet wird. Nicht Gesetze aufgelegt werden. Ja, aber das darf doch gar nicht, also so sollte es doch gar nicht sein, steht doch in der Bibel. Denkst du, ja, ich weiß auch, dass das nicht so sein sollte. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist doch, das weiß ich doch. Und wirklich, es gibt die ganze andere Seite, für manche ist es, glaube ich, wichtig, dass ich das auch sage, es gibt die ganze andere Seite, wir sollen einander überführen, wir wollen die Wahrheit reden in allem, aber wir müssen ein barmherziges Herz dabei haben. Hat dir schon mal jemand sowas gesagt und du hast gemerkt, oh, fühlt sich gerichtet an, das nimmt man nicht gerne an. Also es ist größer und weiser, das trotzdem zu nehmen, wenn es weit ist, wenn es vom Herrn kommt. Aber lass es uns doch einander einfach machen. Auch Ermahnung, auch Korrektur anzunehmen, indem wir einander verstehen, indem wir das sehen, was dahinter steht. Jemand verhält sich ja nicht einfach so, weil er sich einfach mal so verhält. Da ist ja immer was dahinter, da ist ein Grund, da ist eine Geschichte dahinter. Lass uns doch uns für die Geschichten interessieren, die dahinter stehen. Warum ist jemand, wie er jetzt ist? Na, weil er ein Leben gelebt hat, mit oder ohne Gott. Und wir sind alle auf dem Weg. Ich möchte euch noch eine von den Stellen zeigen, die uns sehr motivieren können, barmherzig zu werden. Ich möchte ein paar anreißen. Ihr habt bitte halt, habt Geduld mit mir im Blättern. Was macht gar nichts, könnt ihr über den Rest nachdenken. Matthäus 5, Vers 7, das sind die Seligpreisungen, wo Jesus sagt, glückselig sind die Barmherzigen. Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Hey, wenn du barmherzig bist, wird dir Barmherzigkeit widerfahren. Und schau mal gerade in dein Herz. Ich glaube, wir brauchen Barmherzigkeit, oder? Und wir wollen Barmherzigkeit. Wir wünschen uns Barmherzigkeit. Also die Barmherzigen werden Barmherzigkeit empfangen. Es ist wie eine Saat, die du sähst und eine Ernte, die du empfängst. Da, wo du barmherzig bist mit anderen, wirst du auch Barmherzigkeit empfangen. Es ist auch wie, auch jetzt im Gemeindekontext, das ist wie eine Atmosphäre, die man schafft. Versteht ihr das? Also wenn wir hier barmherzig miteinander umgehen, das prägt. Wenn dann jemand Neues dazukommt, dann spürt er, ah ja, ah nee, so ist es hier. Schön. Eigentlich gut, will ich auch. Um es noch krasser zu sagen, Jakobus 2, Vers 13. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Okay. Hört sich jetzt erstmal hart an, aber es ist auch das, wenn du nicht barmherzig gegenüber anderen bist, bist du es auch nicht dir selbst gegenüber. Das ist wie mit dem Richten, es ist wie mit dem Vergeben, eigentlich wie alles. Das heißt, da wo du den anderen richtest, heißt es, richtest du dich eigentlich schon selbst. Da wo du mit dem anderen nicht barmherzig bist, wirst du auch nicht mit dir selbst barmherzig sein können. Und es tötet unser Herz. Wir brauchen Barmherzigkeit. Genau deshalb ist Gott ja barmherzig. Dein Herz braucht Barmherzigkeit. Diese Frau hat in dieser Situation nicht gebraucht, dass sie am falschen Tag geheilt worden ist. Diese Frau hatte eh schon ein zerbrochenes Herz, ein zerbrochenes Leben und einen zerbrochenen Körper. Diese Frau hat Barmherzigkeit gebraucht. Und wir brauchen Barmherzigkeit. Und ich möchte euch noch eine wunderbare Motivation mitgeben. Jesaja 58. Ich glaube, ihr könnt die Folien... Oh nee, lass sie drauf. Ist gut. Da heißt es, da spricht Gott zu dem Volk über... das Fasten, das richtige Fasten. Da geht es wieder drum. Ist es ein äußerliches Tun oder ist es, was ist mit dem Herz und was ist vor allem mit deinem Mitmenschen? Und er sagt, Herr, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Fang mal hinten an. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Wow. Wer will das nicht? Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Sprich, hängt so hinten an dir dran. ist da, wo du bist. Die Herrlichkeit des Herrn. Warum? Weil Gott ein barmherziger Vater ist. Und dort, wo wir barmherzig sind, da zeigt er sich. Da zeigt er sein Gesicht. Und ich möchte, habe einiges jetzt weggelassen, auch an guten Stellen leider, musste ich weglassen. Aber ich möchte uns ermutigen dazu, das zuzulassen. Und auch wo wir spüren, dass wir nicht barmherzig sein können, das nicht zu übergehen. Oder zu denken, naja, ich bin halt nicht so der Typ dafür oder da gibt es andere. Es gibt wirklich Menschen, die sehr barmherzig sind. Die ja, das wie Teil ihres ganzen Wesens ist, dass sie barmherzig sind. Wunderschön, wunderbar. Aber es sollen nicht Einzelne sein. Das sollen wir sein. Brüder und Schwestern. Es prägt uns, wenn wir barmherzig sind. Es prägt diese Gemeinde. Es prägt es, wie wir aufeinander schauen. Und zwar nicht nur, indem du handelst, sondern das spürt der andere. Das merken wir. Wir merken, ob wir in einer Umgebung sind, wo wir leicht kritisiert, leicht verurteilt, leicht gerichtet werden oder ob wir in einer Umgebung sind, wo wir einander stehen lassen können, wo wir mitfühlen können, wo wir auch nicht den Weg des anderen immer beurteilen müssen. Du weißt nicht, wo er herkommt und wo er hingeht. Und wenn dir der Herr ein Wort der Ermutigung und der Korrektur gibt, wunderbar, dann sei mutig und sprich auch das aus. Aber muss schon der Herr sein. Ganz ehrlich, Gott hat mal sehr straight zu mir, also sehr, immer diese englischen Worte, sehr klar zu mir gesprochen, dass ich aufhören soll, selbst an mir rumzukorrigieren. Man kann auch da wieder von zwei Seiten auf vom Pferd fallen. Also du kannst so super denken, oh, alles gut, wunderbar, ich habe keine Schwächen und Fehler. Du kannst aber auch auf der anderen Seite dich selbst erlösen wollen, indem du dich immer perfekter machst. Das war so meine Baustelle. Oder ist auch manchmal noch. Und wo Gott wirklich sagt, nee, nein, 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 nein. Und genauso nicht, wenn du andere Leute aufschaust. Auch nicht, wenn du Leiter bist. Das ist so wichtig. Der Herr geht Wege mit Menschen. Und du bist Begleiter von deinen Freunden, von denen, die in deiner Gemeinde sind, von denen, die in deinem Umfeld sind. Auch gerade von denen, die Gott nicht kennen. Wo fängt denn Gott an? Gott fängt doch nicht an, bei dem dir zu sagen, was alles falsch ist. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich hatte einmal so eine Schlüsselerfahrung, wo ich dann so einen Abend hatte, ich weiß gar nicht, was war, Infoabend oder was auch immer, und dann bin ich danach zu Gott so, habe mich nicht ganz wohl gefühlt mit so Sachen und habe als erstes erwartet, dass er mir jetzt sagt, ja, also das und das und das und das, kannst du auch wirklich noch anders machen. Also auch liebevoll erwartet, aber dachte, nee, als erstes kommt die Korrektur und Gott gesagt hat, hä? Ich will dich lieben. Ich sag dir schon, was nicht gut läuft. Ich helfe dir schon, keine Angst. Aber ich will dich doch lieben. Ich will dich doch in meine Arme nehmen. Ich will dich doch in dieser Atmosphäre von Annahme, von Liebe, von Barmherzigkeit, von Geduld, dort will ich dich auch korrigieren. Und genauso können wir einander, wir können uns lieben, wir können uns annehmen. Und ganz oft ist es wirklich so, dass da, wo wir nicht den anderen annehmen können, wo wir es nicht stehen lassen können, wo wir es nur kritisieren, wo wir es richten, das hat ganz viel mit deinem eigenen Herzen zu tun und meinem eigenen Herzen. Weil die Frage ist, wie sehen wir denn Gott, wie er zu uns ist? Wenn du Gott als richtenden Gott siehst, dann wirst du selbst richtend sein. Aber das ist eben, was er will. Er will ja mit seiner Herrlichkeit kommen. Und er sagt, er stellt uns die Frage, wie geht ihr miteinander um? Und zwar nicht nur in Handlungen, aber auch in deinem Herzen. Wie gehen wir miteinander um? Wie schauen wir aufeinander? Feiere ich das Gute im anderen? Oder sehe ich nur die Schwächen und Fehler? Wie sehen wir einander? Wie gehen wir miteinander um? Auch jetzt im positiven Sinne. Weiß ich, dass ich dem anderen was zu geben habe? Dass auch der Prediger da oben auch mal eine Ermutigung braucht und ein nettes Wort und ein Lächeln. Ich liebe das, wenn ihr mich anlächelt. Es ist wunderbar. Und es hat auch was Ja, mit unserer Beziehung zu Gott, das hat was mit Glauben zu tun. Ich hatte heute Nacht einen Traum, der war ein bisschen witzig, und zwar war das wie so ein, wir waren, also irgendwie ich mit einer Gruppe. Und ich habe so empfunden, nee, ich glaube, das ist für die Gemeinde, als ich es eben nochmal erzählt habe. Und wir waren quasi wie auf dem Weg durch Stockwerke. Also man ist mit einer Treppe hochgegangen. Also nein, sagen wir sind im Raum, dann ist man so eine Treppe hochgegangen. Und kennt ihr das in den alten Altbauhäusern? Da ist immer noch das Klo auf dem Gang so, ne? Kennt ihr das? So auf der Zwischenstufe und dann geht es wieder hoch in die nächste Wohnung. Und das Ziel war also quasi, in die nächste Wohnung zu kommen und dann wieder in die nächste Wohnung und wieder höher. Er hört sich gut an, ne? Und dann war aber in diesen Zwischenstocken, war quasi wie, da war auch so ein Raum und da waren immer Dinge, die irgendwie nicht gut waren. Also entweder war die Gefahr, da kleben zu bleiben, oder was ganz gefährlich war, war von dort aus was mitzunehmen und dann weiter hochzugehen. Also du kamst weiter hoch, nur was dann war, ein bisschen abgespaced, war, dass sich die nächste, der Raum hat sich aufgelöst. Also du konntest quasi nicht, also diese neue Realität war nicht da, wenn du was aus dem Alten mitgenommen hast. Und ich habe es empfunden, dass Gott das auch uns, wie auch manchmal immer wie so Dinge vorhält, danke, wo er sagt, nee, wenn du das hast, das kannst du nicht da oben, dann funktioniert diese andere Realität nicht. Die Realität auch von beschenkt werden, von einander lieben, von Barmherzigkeit, von Gnade. Und ich empfinde wirklich so, dass Gott wirklich uns aufruft, unser Herz zu weiten für Barmherzigkeit. Und in dem ist es wirklich, Barmherzigkeit ist zutiefst geistlich. Ich kann euch jetzt nicht die ganzen Stellen noch geben. Es wird aufgeführt, wenn es von Gaben gesprochen wird. Es gibt die Gabe der Barmherzigkeit. Es ist zutiefst geistlich, barmherzig zu sein. Es ist auch wirklich übernatürlich. Das können wir auch nur mit Gott. Auch schön. Also wenn du merkst, nee, ich bin gar nicht barmherzig, ist schon mal eine gute Erkenntnis. Merke ich auch manchmal. Und dann sage ich zu Gott, Gott, ich brauche hier Barmherzigkeit. Ich möchte dich erleben in deiner Barmherzigkeit. Zeig mir, wie du bist. Zeig mir, wie ich sein kann. Und ich möchte jetzt so zum Schluss kommen mit drei Punkten eigentlich. Marc, du kannst ein bisschen spielen. Ich möchte so für drei Gruppen beten. Und ich möchte dich einfach bitten, für dich zu schauen, wo ist dein Punkt, was berührt dich gerade? Wo möchtest du wachsen oder frei werden oder heil werden? Oder wo soll Gott dich berühren heute Morgen? Vielleicht ist das gerade gar nicht so dein Thema. Vielleicht hast du selbst viele Nöte in deinem Leben. Und das ist auch so der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, vielleicht bist du diese Frau. Und du hast eigentlich sehr viel Unbarmherzigkeit in deinem Leben erlebt. Und du kannst auch gar nicht barmherzig zu dir selbst sein. Also du hast das Gefühl, du lebst nach Schuldigkeit und nicht nach Gnade. Und ich möchte einfach so, dass wir so die Augen schließen und ich möchte jetzt so für diese Menschen einfach beten. Und Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen deine Hand ausstreckst. Herr, da wo wir nicht barmherzig mit uns selbst sind, wo wir vielleicht in einem Umfeld aufgewachsen sind oder leben, oder wo einfach in uns was ist, was Barmherzigkeit nicht zulässt. Herr, und ich danke dir, dass du heute Morgen kommst und dass du das Joch von Unbarmherzigkeit wegnimmst, Herr. Und danke, Heiliger Vater, dass du wirklich so deine Hand ausstreckst und dass du die Herzen jetzt berührst mit deiner Barmherzigkeit. Heiliger Geist, ich bete, dass du die Barmherzigkeit des Vaters offenbarst. Ich bete, dass wie so wirklich das so abgewaschen wird, da wo Barmherzigkeit nicht in das Herz reinkommt, wo es wie resistent dagegen ist. Herr, ich danke dir, dass du kommst und uns flutest mit deiner Barmherzigkeit. dass du uns flutest mit dem, was wir brauchen, um selbst barmherzig zu sein, Herr. Ich danke dir, dass du auch in einzelnen Herzen wirklich wie das Zerbruch einfach in Zerbruch führst, wo die Last der Unbarmherzigkeit einfach zu groß wird und sie sich ausstreckt nach deiner Barmherzigkeit. Vater, ich danke dir, dass du barmherzig bist, immer schon warst und immer sein wirst. Und ich rufe Frieden aus, da wo Herzen in Unfrieden leben, wo sie gepeinigt werden, wo sie geplagt werden, wo sie getrieben werden. Herr, und ich rufe aus, dass es ein Ende hat in Jesu Namen. Ich sage, das Joch soll gebrochen werden in Jesu Namen. Ich sage, dass es ein Ende hat. Herr, wir glauben das nicht. Jesus, du bist der Inbegriff der Barmherzigkeit. Dein Werk ist pure Barmherzigkeit. Herr, wir haben das nicht verdient, was du getan hast für uns. Herr, und ich bete, dass wirklich so ein Lebensstil von Barmherzigkeit, wie wir selbst mit dir leben, aufgerichtet wird in unserer Mitte, Herr. Dass wir barmherzig mit uns selbst sind. Herr, schaffe diesen Raum. Und ich bete es auch gerade so für Familien untereinander. Herr, schaffe einen Raum, dass wir barmherzig sind miteinander. Und schaffe diesen Raum hier, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du wirklich jetzt Barmherzigkeit in unsere Herzen ausgießt, dass wir ganz anders handeln können auch. Dass wir bereit sind, der Not des anderen zu begegnen. Und dass wir dem Raum geben können in unserem Herzen. Überführe auch wirklich, Herr. Ich bete es jetzt so, einfach so, die zweite Gruppe ist, ja, da wo einfach wie dieser Synagogenvorsteher, der einfach so festhing in seinem Gesetz, in seiner Gesetzlichkeit, der auf den anderen gar nicht barmherzig gucken konnte, der sich nicht freuen konnte. Und Vater, ich bete wirklich, dass du auch da wirklich uns überführst, Herr, wo wir uns vielleicht noch gut dabei fühlen, weil wir denken, dass es das Richtige ist. Aber du sagst, nee, die Worte sind vielleicht richtig, aber das Herz, schau dir dein Herz an. Es ist vielleicht Wahrheit, aber wo ist die Gnade? Und Vater, ich danke dir, dass du auch da, du wirklich barmherzig bist, da wo wir nicht barmherzig sein sind oder sein können. Vater, ich danke dir, dass du auch da uns, ja, wenn du uns überführst, dann immer zur Freiheit, dann immer zur Barmherzigkeit, dann immer zum Leben hin, Herr. Danke, Herr, dass du auch da wirklich das aus unserer Mitte wegnimmst, Herr. Dass wir fähig sind, barmherzig zu sein. Dass wir auch umkehren, Herr, wo wir es nicht sind, Herr. Dass wir das nicht rechtfertigen, sondern dass wir sagen, ja, Herr, so sieht's aus in meinem Herzen. Herr, flute uns mit Gedanken übereinander, die voller Barmherzigkeit sind. Herr, und ich danke dir, dass du wirklich uns als Familie, ja, wirklich so segnest mit Barmherzigkeit füreinander. Dass wir einander dienen mit unseren Gaben und dass wir es in deiner Kraft tun. Ich möchte so als letztes uns allen, aber gerade wenn du Gott noch nicht kennst oder wenn du nicht Beziehung mit ihm lebst, möchte ich einfach nochmal erzählen von der größten Barmherzigkeit. Der Vater, der himmlische Vater, konnte uns nicht nah sein. Uns Menschen, weil wir uns abgewandt haben von seinen Wegen, von ihm. Und in seiner großen Barmherzigkeit hat er unsere Not gesehen. Mein Leben ohne Gott. Ist nicht schön. Es gibt Not in unserem Leben, da kann uns nur Gott helfen. Und das Schlimmste ist, in Not alleine zu sein. Oder niemanden zu haben, der fähig ist, uns zu helfen. Und was der Vater gemacht hat, ist, er hat gesehen, dass seine Kinder leiden. Er hat gesehen, dass die Menschen leiden und hat gesagt, wie kann ich dem Abhilfe machen? Und er hat seinen Sohn gesandt, der den Weg wieder frei gemacht hat, der die Grenze weggenommen hat. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Er ist gestorben aus Barmherzigkeit, weil er der Not begegnen wollte. Und das ist was, ja, woran wir glauben, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist. und das erlebt und dass wir durch ihn wieder neue Beziehungen leben können. Und ich möchte euch einfach bitten, so eure Augen zu schließen. Und wenn jemand hier ist, der das gern möchte, der in der Barmherzigkeit leben möchte, der Barmherzigkeit empfangen möchte, dann bitte ich dich einfach, deine Hand zu heben. Einfach so, ja, wir haben die Augen zu, das ist nur für Gott. Also, dass du Gott ein Zeichen gibst und sagst, ja, ich will das, ich möchte, ich brauche das. Ich brauche das. Und Vater, ich danke dir, dass du jetzt auch da, wo Leute es auf der Aufnahme hören, dass du das siehst, dass du das Zeichen siehst, das wir setzen und dass du nahe kommst. Und ich möchte gerne, dass wir das alle zusammen beten kurz. Entweder zum ersten Mal oder auch zum, egal wie viel Mal, dass wir ihn einladen als den barmherzigen Vater. Vater im Himmel, danke für deine Barmherzigkeit. Ich brauche sie. Hilf mir in meiner Not. Komm in mein Leben. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und dass du lebst. Ich gehöre nicht mehr zur Finsternis. Ich gehöre zum Licht. Ich lebe in der Barmherzigkeit Gottes. Nimm all die Wege, die dir nicht entsprochen haben. Und führe mich auf dem ewigen Weg, am Weg des Lebens. Amen. Ich möchte einfach gern für euch beten noch oder euch anbieten, für euch zu beten. Und zwar auch konkret da, wo ihr eine Not habt. Das ist, was uns Gott gegeben hat, ist die Möglichkeit, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander stehen. Und ich möchte gerne die Beter, ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen, die da sind. Also gerne hier. Genau. Wir beten noch für euch und ich möchte einfach jetzt so den Gottesdienst abschließen. Für uns alle und ich möchte, wir machen gleich noch, wir spielen Musik ein, dass Marc auch mitbeten kann, das wäre schön. Und dann wollen wir einfach für euch noch beten, für eure Nöte, für das, was ihr euch wünscht, für da, wo ihr ja, Gebet einfach braucht. Und ich möchte jetzt noch für uns alle beten und einfach so den Segen Gottes über euch aussprechen. Ihr könnt gleich gern, bleibt in der Gegenwart Gottes sitzen, bewegt es in eurem Herzen, was euch einfach an, was Gott einfach heute zu euch gesprochen hat. Und wenn ihr gern runter, also wenn ihr quatschen wollt, geht gern runter an die Ansprechbar. Da gibt's noch, ja, könnt ihr Kaffee und alles nehmen und einfach den Tag genießen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und ich segne euch im Namen des Vaters und wirklich eines barmherzigen Vaters. Ich bete das überall da, wo ihr jetzt durch den Alltag geht, wo die Woche kommt, wo euch Menschen begegnen, wo ihr aber auch selbst Not erlebt in euren Herzen. Ich bete die Barmherzigkeit Gottes über euch aus und über euren Herzen aus. Ich bete, dass ihr selbst Barmherzigkeit empfangt und dass ihr es weitergeben könnt, dass ihr selbst wirklich ja, als Barmherzige handelt und selbst Barmherzigkeit empfangen könnt von eurem Vater, aber auch von Menschen. Ich segne euch wirklich und ich bete, dass ihr einen wunderbaren Sonntag und eine wunderbare Woche habt. Amen.